Ich möchte euch, wenn es möglich ist, nochmal bitten, aufzustehen. Und Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir wieder zusammen sein dürfen, dass wir in dieser Gemeinde auf dich, auf dein Wort hören dürfen, dass wir Lieder singen dürfen zu deiner Ehre, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir mit dir reden dürfen. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du diese kommende Zeit jetzt wirklich ausfüllst, Herr, mit deinem Wort, Herr, dass du unsere Herzen ausfüllst mit deinem Wort, Herr, dass wir wirklich verstehen, Herr, was du zu sagen hast und dass es ja für unser Leben wirklich Einfluss hat. Amen. Amen. König Friedrich der Große verlangte viel von seinen Untergebenen. Aber er schonte sich auch selbst dabei nicht. Einmal war es bei einer Tafelrunde in seinem Schloss Sanssouci recht spät geworden und der König wusste, es lag noch dringende Schreibarbeit vor ihm, aber er hatte keine Lust mehr anzufangen. Weg mit dem Zeug da! Der Kammerdiener wagte den Einspruch, die Sachen seien doch dringend. Ungnädig winkte der König ab. Morgen, heute nicht mehr. Nun, das kennt man schon. Morgen, morgen und nicht heute. Und das kannte auch der König. Und darum befahl er seinem Kammerdiener, Punkt 4 Uhr wecken, keine Gnade. Er muss mich aus dem Bett schaffen, verstanden? Ich befehle es ihm. Punkt 4 Uhr weckte ihn der Diener. Majestät, es ist Zeit. Wütend fuhr der Schläfer hoch. Schere er sich zum Kuckuck, ich will nicht raus. Der Diener ließ sich nicht einschüchtern. Er riss mit einem Griff die Bettdecke des Königs weg. »Halunke, was fällt ihm ein?« brüllte der erzürnte König. »Verzeihung, Majestät, aber ich kann nicht anders. Mein Herr hat es mir befohlen und ich muss ihm gehorchen.« Lachend stieg der König aus dem Bett und sagte, »Gut gemacht, bleibe er so, nur nicht nachgeben, treuer Knecht.« Wenn wir so eine Geschichte hören und von so einem Diener hören, dann würden wir schon sagen, es ist eigentlich ein guter Diener. Er tat seinen Dienst mit ganzem Einsatz, riss sogar dem König die Bettdecke weg. Er richtete gute, nützliche Worte an den König, dass er aufsteht. Und er war bereit, auch diese harschen Worte des Königs entgegenzunehmen. Und er hatte die richtige Perspektive, dass er das alles tut für seinen König. Und diese vier Prinzipien, die werden wir heute auch in unserem Text lesen, davon lesen, wenn wir in der Apostelgeschichte heute weiterschauen. Dann lesen wir von einem anderen Diener, der seinen Dienst mit ganzem Einsatz getan hat, der etwas Nützliches weitergegeben hat, der bereit war, Bedrängnisse auf sich zu nehmen und der die richtige Perspektive hatte. Alles für den König. Und so lesen wir Apostelgeschichte 20, die Verse 17 bis 24. Apostelgeschichte 20, die Verse 17 bis 24. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit über bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut, unter Tränen und den Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Wie ich in nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Worte unseres lebendigen Gottes. Ich kann dich nur ermutigen, schau in deine Bibel rein. Ich hoffe, ihr habt sie mit. predigen ja auslegend am Text und könnt nachverfolgen, wo wir uns befinden und was der Text damals für diese Menschen, das sind ja die Ältesten von Ephesus, bedeutet hat. Und wir sehen die Prinzipien dahinter, was auch wir mitnehmen können. Und der Text vermittelt das Thema Paulus. Es geht um Paulus hier, er ist dieser Mann, der zu den Ältesten von Ephesus spricht, Vorbild eines Dieners für Christus. Vorbild eines Dieners für Christus. Und ich habe 4 Punkte und diese Punkte habe ich als Fragen formuliert, die direkt für uns gelten. Die erste Frage, die Verse 17 bis 19, dienst du mit ganzem Einsatz? Es geht hier um Paulus' Dienst, aber wir fragen uns ja, was das für uns auch zu bedeuten hat. Deswegen unser Dienst. Dienst du mit der Weitergabe des Nützlichen? Verse 20, 21 klingt etwas seltsam, aber wir schauen uns das gleich an. Dienst du mit der Bereitschaft zum Leiden? Und die 4. Frage, dienst du mit der richtigen Perspektive? Vers 24. Das Ziel heute ist, dass du verstehst, was Paulus getan hat, diesen hingegebenen und diesen demütigen Dienst und dass er Vorbild darin ist, dass er Vorbild durch sein eigenes Leben ist und seinen Dienst ausführt. Hingegeben, demütig, voller Bereitschaft zum Einsatz für die Gemeinde letzten Endes, für den Herrn, sagt er. Die Verkündigung der Wahrheit, die Bereitschaft zu leiden für Christus. Und diese Perspektive, die am Ende deutlich macht, was wirklich wichtig ist. Und diese Prinzipien, die sollten wir heute verstehen und mitnehmen und lernen und für unser Leben anwenden. Lukas schreibt ja die Apostelgeschichte an den Theophilus. Und er wollte dieses Gespräch auch überliefern. Übrigens das einzige Gespräch in der Apostelgeschichte, was auch zu Christen gesprochen wird. Sonst haben wir immer Gespräche oder Reden oder Verteidigungsreden, Predigten zu Ungläubigen. Und hier wird zu den Ältesten von Ephesus gesprochen. Und er wollte umfassend zeigen, was Paulus hier mitzugeben hat, was wichtig ist für die Gemeinde und damit auch für uns. Zusammengefasst kann man sagen, es geht insgesamt um den hingegebenen, demütigen Dienst für den Herrn an den Menschen. Dieser Dienst, der die Bezeugung des Evangeliums mit Aufruf zur Buße und zum Glauben umfasst und den ein Gläubiger mit einer Bereitschaft zum Leiden bis zum Ende seines Lebens führen soll. Das ist ein langer Satz, den man einfach so versucht zusammenzufassen, dass es um diesen Dienst geht, dass wir uns aufopfern für unseren Herrn und woraus dieser Dienst besteht. Und somit sehen wir hier, dass Paulus den Ältesten von Ephesus deutlich macht, wie er bei ihnen gewesen ist, dass er sich selber als Nachahmer Christi, als Diener Christi und somit als Vorbild hinstellt, um ihnen zu zeigen, hey, auch ihr solltet so einen Einsatz haben. In Vers 29 und 30, diese Rede geht natürlich noch weiter, lesen wir, dass nach seinem Abschied Wölfe kommen werden. Da kommen nicht Tiere angerannt, sondern es kommen Irrlehrer. Es kommen Menschen, die falsche Lehre verbreiten in die Gemeinde. Sie werden verkehrte Dinge reden, lesen wir, und werden versuchen, die Jünger abzuziehen. Und deswegen sagt Paulus, hey, passt auf und seid wachsam und gebt euch hin für euren Dienst. Und somit stellt er sich selber als Vorbild dar, damit letzten Endes die Ältesten der Gemeinde in Ephesus Vorbild sein können und ihre Herde beschützen können. Darum geht es, ganz grob gesagt, in dieser Rede. Und somit sagt Paulus, dient mit ganzem Einsatz. Die Frage, dienst du mit ganzem Einsatz? Eine Karte mitgebracht, dass wir uns nochmal vorstellen können. Das ist hier die Türkei. Milet befindet sich ca. 50 bis 60 Kilometer südlich von Ephesus. Der Weg dahin war etwas länger, der schlängelte sich etwas durch Gebirge. Und da hat es also 4 bis 5 Tage gedauert, bis die Boten in Ephesus ankamen und wieder zurück waren mit den Ältesten und bei Paulus eintrafen. Paulus, der ja eine lange Zeit in Ephesus war, ja, wir erinnern uns, 3 Jahre war er dort, wird er denen auch nochmal sagen. Ich war 3 Jahre dort, ich war 3 Jahre bei euch. Und er hatte diese Beziehung zu ihnen aufgebaut. Er hatte eine innige Beziehung zu ihnen und wurde schon auch zu Beginn sehr bereitwillig von ihnen aufgenommen. Er sorgte sich um die Gemeinde, weswegen er jetzt diese Ältesten rüberrief von Ephesus nach Milet, um ihnen zu sagen, hey, er liegt mir am Herzen, die Gemeinde liegt mir am Herzen. Und er wusste, Ephesus war wichtig für diese ganze Provinz Asien, für das ganze Gebiet. War gewissermaßen Düsseldorf für Nordrhein-Westfalen, wenn man es mal vergleichen kann. Und wir sehen hier, wie er der Gemeindeleitung, die er diese Verantwortung gegeben hat für die Gemeinde, wie er das alles ihnen hier anvertraut und sagt, auch ihr sollt so sein. Und wir sehen, es gibt Älteste. Älteste, die Hirten der Gemeinden, die sich unter den Oberhirten Christus stellen, das Haupt der Gemeinde. Paulus berichtet später von Kriterien, die zur Berufung eines Ältesten sind im 1. Timotheus 3. Und die Ältesten sind dafür da, um die Gemeinde zu ernähren durch Gottes Wort, sie zu beschützen, wie auch hier deutlich macht, vor den Wölfen, vor den Irrlehrern und sie zu führen. Und so geht es bei der Rede von Paulus immer mit dem Blick auf die Ältesten und die Gemeinde dort. Und so spricht er eigentlich nicht direkt zu uns, sage ich mal, als Zielgruppe, aber wir haben hier einige allgemeingültige Prinzipien, die für uns gelten. Und deswegen schauen wir uns die heute an. Ja? Und das ist dieses Prinzip eigentlich, was hier hintersteht. Paulus' Vorbild, also sein eigenes Vorbild, dient letzten Endes den Ältesten, damit sie Vorbild sein können. Paulus stellt sich als Vorbild dar, damit sie Gas geben können. Damit sie wissen, worauf es ankommt. Damit sie wissen, was sie erwartet. Und er tut das nicht, weil er stolz drauf ist oder weil er der coole Typ ist, der die besten Methoden hat. Der Erfolg, wenn man es mal so nennen darf, der Apostel lag nicht in ihren Methoden, sondern er lag in ihrer Hingabe zur Wahrheit, zum Wort Gottes. In ihrem geistlichen Charakter, ihrem vorbildlichen Charakter, ihrem Einsatz, Gott zu dienen und waren somit ein Vorbild für die ganze Gemeinde. Und das macht Paulus hier deutlich, wie er das diesen Menschen sagt. Diese Hirten, diese Ältesten werden wachgerüttelt und ihm wird gesagt, hey, auch ihr sollt Vorbild der ganzen Herde sein. Und das sind einige Stellen davon, wo auch die Schrift zu aufruft und was er hier deutlich macht. Ahmt mich nach, sagt er auch an einigen Stellen, seid meine Nachahmer. Warum? Weil er Christus nachahmt. Weil er Diener des Christus ist. Weil er vorbildlicher Diener des Christus ist. Und darum dürfen wir ihm nachahmen. So sagt er zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Seid meine Nachahmer. Und so beginnt diese Rede. Er sagt, Vers 18, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit über bei euch gewesen bin und dem Herrn diente, mit aller Demut, unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfuhren. Paulus übermittelt ihnen hier seine letzten Worte. Ja, in Vers 25 lesen wir das am Ende. Sie werden sein Angesicht nicht mehr sehen. Er wird sie nicht mehr wiedersehen. Also sind es seine letzten Worte, die er ihnen mündlich mitteilt. Später bekommen sie noch einen Brief von ihm. Einen sehr tollen Brief, der sehr viel über Gemeinde lehrt. Sie bekommen sogar noch ein Sendschreiben von Jesus selbst, was nicht mehr ganz so positiv ist. Ihnen gesagt wird, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Aber dass sie umkehren können. Das ist die gute Botschaft darin. Und dennoch, für Paulus bleiben es hier die letzten Worte, die er zu ihnen redet. Und man sagt ja, letzte Worte haben einiges an Gewicht. Ja? Kennen wir so diese Aussage. Warum? Weil sie meistens die wichtigsten Dinge nochmal zusammenfassen, beziehungsweise zeigen, wofür Menschen gelebt haben. Alexander der Große zum Beispiel hat gesagt, es gibt keine anderen Welten mehr zu erobern. Und seine letzten Worte. Sieht man, wofür er gelebt hat. Für Macht, für Einfluss, für Eroberung. Er wollte das alles haben zu seinem Ruhm. Jonathan Edwards, ein berühmter Prediger aus dem 18. Jahrhundert, seine letzten Worte waren, vertraue auf Gott und du brauchst dich nicht zu fürchten. Da sieht man, wofür er gelebt hat. Was ihm wichtig war. Vertraue auf Gott und du brauchst dich nicht zu fürchten. Und So sind es die letzten Worte des Paulus für diese Gemeinde, die er ihnen so wirklich mitgibt. Wie gesagt, der Brief steht auch noch einiges drin. Und er sagt ihnen, so habe ich mich hingegeben, gebt auch ihr euch hin. Passt auf, es werden Irrlehrer kommen. Beschützt die Gemeinde. Und am Ende kniet er sich mit ihnen nieder und betete mit ihnen zusammen. Sie weinten miteinander, küssten sich zum Abschied und sie wussten, sie werden sich nicht wiedersehen. Also es ist schon sehr emotional, was hier dann eigentlich noch geschieht. Und man merkt diese innere Verbundenheit, die da war. Und so richtet er diese letzten Worte an sie. Seid meine Nachahmer. Diese Hingabe, diese Unerschrockenheit, die er hier deutlich macht. Verse 20 und 21 zeigen dann nochmal mehr von seinem Auftrag, seine Verbindlichkeit, seinen Ernst, mit dem er diesen Auftrag ausführt. All das sollen sie verstehen und merken, hey, so war Paulus. Und so sollen auch wir sein. Paulus unermüdlicher Dienst. Ja, wenn ihr kurz in Vers 31 reinguckt, da lesen wir davon. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, an jeden unter Tränen zu ermahnen. 3 Jahre lang, unermüdlich, Tag und Nacht unter Tränen. Und das wussten sie. Und er sagt, ihr wisst das, wie ich bei euch gewesen bin. Wie ich euer Sklave war, wie es hier wörtlich steht, wie ich dem Herrn diente. Dieser hingegebene Dienst mit vollem Einsatz. Paulus als Vorbild. Und er drückt das hier mit 3 Aspekten aus. Er sagt zunächst mit aller Demut. Er war demütig da. Er war bereit, den untersten Weg zu gehen, zu dienen. Das ist das Prinzip Gottes. In Markus 10 sagt Jesus das. Wer der Größte sein will, was soll er sein? Er soll der Diener von allen sein. Das ist der Größte im Reich Gottes, wenn wir der Diener von allen sind. Völlig anders als in der Welt, oder? Wenn wir da der Größte sein wollen, dann brauchen wir Macht, dann brauchen wir Geld, brauchen wir Einfluss. Aber im Reich Gottes ist so völlig anders. Wenn du da der Größte sein willst, dann diene den anderen. Voll im Einsatz. Markus 10 sagt Jesus das. Und Gott sagt, dass er den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen Gnade gibt. Und so stellte Paulus seine eigenen Bedürfnisse zurück. Er war der Diener dieser Gemeinde in dieser Zeit, in diesen 3 Jahren, er diente ihnen mit vollem Einsatz. Und er tat dies, und das zeigt auch diesen Einsatz, unter Tränen. Emotional, mit dieser Motivation der Liebe heraus, dass er sich um sie rang, dass er wirklich vor ihnen und für sie und um sie weinte. Tag und Nacht hat er sie ermahnt. Er wusste, es würden andere Zeiten kommen. Er sagt ja in Vers 31, darum wacht, weil sie kommen werden. Und er sagt ihnen, hey, darum habe ich euch ermahnt, erinnert euch daran, wie ich mich eingesetzt habe, wie ich bei euch war. Seid auch ihr so, wenn diese Irrlehrer kommen. Das ist Paulus Einsatz. Und das Dritte, was er deutlich macht, sind die Anfechtungen, die er hier erlebt. Die Elberfelder übersetzt mit Versuchungen, Luther Schlachter mit Anfechtungen, was ich denke im Deutschen auch der richtige Begriff ist. Im Rahmen des Jakobusbriefes haben wir diesen Unterschied kennengelernt. Was sind Anfechtungen, was sind Versuchungen? Im Griechischen gibt es da einfach nur ein Wort für und man kann es halt übersetzen mit Anfechtung, mit Versuchung, mit Probe oder Prüfung. Eine Prüfung. Und im Zusammenhang ist es immer wichtig, von wem diese Prüfung oder diese Probe kommt. Kommt sie von Gott, dann ist es eine Erprobung des Glaubens. Der Glaube wird angefochten, er möchte uns prüfen, proben. Denkt an Abraham, ja, der geprüft werden sollte. Wie sehr ist er bereit, für mich zu opfern, seinen einzigen Sohn? Es kommt von Gott, unseren Glauben zu prüfen. Warum? Damit wir letzten Endes gestärkt herausgehen. Aber eine Versuchung, so haben wir auch im Jakobusbrief gelesen, kann niemals von Gott kommen. Eine Versuchung ist vom Satan, die uns zu Fall bringen soll, die uns zur Sünde verleiten soll. Und das ist, kurz gesagt, mal der Unterschied dazwischen. Und diese Art von Prüfung, diese Anfechtung, diese Erprobung des Glaubens, wo Paulus immer wieder auf die Probe gestellt wurde, die erlebte er. Er wusste, dass er viel um den Namen Gottes, um den Namen Christi leiden sollte. Aber immer wieder wurde er angefochten in seinem Glauben. Und besonders, und das sagt er hier, durch die Nachstellung der Juden. Sein eigenes Volk, was sich immer wieder gegen ihn stellte. So prüfte ihn Gott immer wieder durch diese Bedrängnisse. Und immer wieder ging er gestärkt daraus hervor. Und wir sehen, wie er in Philippi war, wo er im Gefängnis war, wie er gestärkt aus der Situation bei dem Kerkermeister hervorging, wo jemand noch zum Glauben gekommen ist und das ganze Haus mit ihm. Immer wieder sehen wir das, wie sein Glaube überprüft, geprobt wurde, aber er gestärkt herausging. Und so, wenn er hier von diesen Nachstellungen der Juden spricht, ist es das, was er erlebt hat und was er jetzt diesen Menschen hier deutlich macht. Ganzer Einsatz. Und die Frage ist, dienst du mit ganzem Einsatz? Er versucht, dieses Prinzip von Paulus hier im Text deutlich zu machen, wie er gedient hat, was er alles getan hat, dass das nicht einfach nur trocken war, sondern auch Emotionen dabei waren, ein Ringen um die Menschen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Dienst du Christus? Er gibt sich ganz seinem Auftrag hin. Er war verbindlich in seinem Auftrag. Er war verantwortungsbewusst in seinem Auftrag. Er war treu in seinem Auftrag. Kannst du das über deinen Dienst sagen? Dienst du mit ganzem Einsatz? Das ist die Frage. Und wenn du jetzt sagst, nein, dann hoffe ich, dass dieses Vorbild von Paulus, was wir heute beleuchten, dir hilft, neu zu denken, neu zu überdenken, umzudenken. Und bekenne das Christus. Sag ihm, sprich von deinem Mangel, von deiner Unverbindlichkeit, von deiner Lieblosigkeit, von deiner Verantwortungslosigkeit in den Einsatz, den du vielleicht hättest zeigen sollen. Bekenne ihm das und bitte ihm um die Kraft, bitte ihm um die Hilfe, dass du wieder neu Gas geben kannst. Dienst du mit ganzem Einsatz. Wenn du sagst, ja, Jesus, für dich, dann ist das gut. Hör nicht auf damit, besser zu werden. Sei nicht hochmütig, sei nicht stolz darauf, sondern danke Gott für die Gnade, dass du es tun darfst, dass du es über eine Zeit tun darfst und dass du ihm damit die Ehre geben darfst. Sei ein Vorbild auch für deine Geschwister. Zieh sie mit, dass wir alle gemeinsam voranschreiten für den Dienst des Herrn. Und vielleicht weißt du auch gar nicht, was deine Aufgabe ist. Vielleicht hast du keine Aufgabe in der Gemeinde, im Reich Gottes. Im Reich Gottes kann jeder dienen. Komm auf uns zu, ich habe eine ganze Liste von Aufgaben mitgebracht, daran soll es nicht mangeln. Daran mangelt es auch nicht. Jeder hat eine Gabe, die er einsetzen soll. Und dennoch wissen wir grundsätzlich, haben wir als Gläubige auf jeden Fall Aufgaben. Wir haben eine Mission. Und damit hat auch in gewisser Weise diese zweite Frage zu tun, dienst du mit der Weitergabe des Nützlichen? Lesen die Verse 20 und 21. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt oder gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Also Paulus sagt, ich habe nichts, was nützlich ist, zurückgehalten. Ich habe es euch nicht vorenthalten, ich habe nichts verschwiegen von dem, was nützlich ist. Sondern ich habe alles, und das sagt er in Vers 27 nochmal, ich habe nichts zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Alles, was Gott sich erdacht hat, alles, was die Schrift sagt. Und wir können mal den 2. Timotheusbrief, Kapitel 3 aufschlagen, die Verse 16 und 17. Und dann macht Paulus deutlich, was nützlich ist. 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Eine sehr bekannte Stelle, die man bestimmt schon mal gehört hat. 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Alle Schrift aber ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes Werk, gute Werk ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Gott hat sie den Menschen, den Schreibern inspiriert durch seinen Geist. Und so Bibel, deswegen sage ich es immer, wenn wir den Text gelesen haben, Worte des lebendigen Gottes. Eingehaucht, da ist Leben da. Und Paulus sagt hier, sie sind nützlich. Alle Schrift ist eingegeben. Alle Worte der Schrift unserer Bibel sind nützlich. Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung und der Gerechtigkeit. Und darum legen wir so einen Wert auf die Bibel, auf die Heilige Schrift und sagen das hier auch, dass sie unser Fundament ist, unsere Basis, das, worauf wir alles fußen. Das sehen wir, die Begründung, Vers 17, damit der Mensch Gottes richtig sei, damit unser Leben vorbereitet ist für jedes gute Werk. Die Schrift also, das Wort Gottes ist nützlich. Und Vers 15 im 2. Timotheus 3 sagt er, die Schrift, die du von Kind auf kennst, die haben Kraft und machen dich weise zur Rettung. Ist das nicht nützlich, wenn man versteht, wie man gerettet werden kann? Ja, natürlich ist das nützlich. Wie kann ich gerettet werden vor dem lebendigen Gott? Wie kann ich eine Beziehung zu ihm führen? Das sagt uns die Heilige Schrift. Und das ist nützlich. Und all das, was Paulus verkündigt und gepredigt hat, war das Evangelium, war die Heilige Schrift, war das praktische Leben der Gemeinde. Und er macht das so umfänglich deutlich. Das finde ich so interessant, wie er das jemand mit Paaren versucht deutlich zu machen. Er sagt, er verkündigt und er lehrt. Er tut es einmal öffentlich und privat. Er tut es vor Juden und er tut es vor Griechen. Er verkündigt die Buße und den Glauben. Immer in zweier Paaren, was er hier deutlich macht. Und wir wissen, er hat es öffentlich in den Synagogen verkündigt. Und später dann in den Häusern gelehrt. Zum Beispiel in der Schule des Tyrannus hat er gelehrt. Seine Botschaft galt jedem Menschen. Wenn es nicht die Juden waren, können es nur die anderen gewesen sein. Die Heiden oder wie sie benannt werden, die Griechen. Es gibt nur entweder oder. Und damit sagt er gewissermaßen jedem Menschen. Er hat keine Möglichkeit ausgelassen, um den Menschen die Botschaft zu bringen, um die Menschen zu lehren, was Gottes Ratschluss ist, was Gottes Wille ist. Paulus gibt das Nützliche weiter. Gottes Wort, das Evangelium. Und er ist Zeuge dessen und so verkündigt er, sagt er, bezeugt Buße und Glaube. Die Buße zu Gott und den Glauben an Christus. Was ist Buße? Ist ja ein Wort, was man gar nicht mehr so häufig gebraucht. Habe ich einfach mal einige Stellen dahingeschrieben zu Buße und Glaube. Buße bedeutet Sinnesänderung. Metanoia. Ja, ich denke, Feli, wenn sie hier wäre, sie wüsste genau ihre Gemeinde. Sie heißt nämlich so, Metanoia. Umdenken, Sinnesänderung, Sinneserneuerung. Die Umkehr mit Auswirkungen auf das Verhalten. Das heißt, das alte Leben wird hinter sich gelassen. Man kehrt um zu Gott. Immer wieder steht es auch in der Schrift im Zusammenhang mit Vergebung der Sünden. Dass wir unser Altes hinter uns lassen und Gott um Vergebung dafür bitten. Und dass wir 180 Grad drehen und unseren Sinn, unsere Gedanken ändern. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Buße zu tun, umkehren zu Gott. Von der Feindschaft in die Freundschaft, in die Liebe, in die Beziehung. Und ein anderer Teil, was die Bekehrung meint, beinhaltet, ist Glaube. Das Vertrauen auf das Erlösungswerk Christi, was er getan hat. Ich vertraue darauf, was Jesus Christus getan hat, dass er für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Das Vertrauen auf Jesus Christus voll und ganz zu setzen. Und dazu ruft Paulus auf, dass du dieser Zeuge, sagt er, es ist ein Zeugendienst, den er hier tut, Tatsachen und Wahrheiten der Erlösung bezeugen. So, wenn wir einen Unfall beobachtet haben und dabei gewesen sind und die Polizei kommt, dann fragt sie uns als Zeugen. Was hast du gesehen? Was kannst du darüber berichten? Ja? Oder Sarah muss Zeugnis darüber geben, was ihre Schüler so alles gemacht haben und drückt das dann in Noten aus. Zeugnis geben. Und so sagt Paulus, ich gebe Zeugnis von dem, was wahr ist, was geschehen ist, über das, was mit Christus geschehen ist. Und nur wer wirklich überzeugt ist, kann auch wirkungsvoll bezeugen. Wenn ich von dem überzeugt bin, was da geschehen ist, wenn das mein Glaube ist, meine Zuversicht, mein Vertrauen darauf liegt, dann kann ich das bezeugen. Und dabei hilft uns der Heilige Geist, den wir haben seit unserer Bekehrung, der uns in die ganze Wahrheit hineinleitet und der uns eine innere Überzeugung gibt von dem, was Jesus Christus getan hat. Und so ist Paulus hier Vorbild in Lehren und Predigen, unermüdlich zu gelegener und ungelegener Zeit. Wir haben es gerade schon gelesen, Tag und Nacht hat er das gemacht, ermahnt. Er lehrte die Schrift, verkündigte den Menschen das Evangelium, rief zu Buße und zu Glauben auf. Und auch wenn Paulus natürlich speziell berufener Apostel ist, also eine Sonderstellung hatte, so hast du als Christus-Nachfolger genau dieselbe Aufgabe. Verkündige den Menschen das Nützliche. Verkündige ihnen den Weg zum ewigen Leben, zur Vergebung der Schuld. Verkündige ihnen den ganzen Ratschluss Gottes, den Willen Gottes für das Leben als Gläubigen. Dienst du durch Weitergeben des Nützlichen. Es nützt den Menschen, wenn wir das Evangelium weitergeben, um ihr Verhältnis zu Gott zu klären. Es nützt ihnen für die Ewigkeit. Und wenn du diese Frage, dienst du mit der Weitergabe des Nützlichen, sagst, nein, tue ich eigentlich gar nicht, dann hoffe ich, dass wir heute sehen, das Vorbild Paulus, was uns zum Umdenken bringt. Und dass wir das vor Christus bringen und sagen, Christus, es ist ein Mangel in meinem Leben, ich war oft mutlos. Hilf mir dabei. Hilf mir, schenke Gnade, schenke offene Türen, schenke mir Freimut, meinen Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen, Nachbarn das Evangelium zu bringen. Schenke mir Freimut, auf Basis deines Wortes meine Geschwister zu ermutigen und zu ermahnen. Und wenn du sagst, ja, ich mach das, das ist mein Dienst, dann sei nicht hochmütig, sei nicht stolz darauf, sondern sieh an, wer dir offene Türen schenkt, wer dir die Gabe vielleicht gibt, dass es Gott ist, womit du deine Geschwister ermutigen sollst und womit du die Menschen erreichst. Und vielleicht erlebst du auch immer wieder Gegenwehr dabei. Du bekommst Worte wie, ja, Jesus Spinner oder hör auf mit diesem Mist an den Kopf geknallt. Dann bist du auf einem guten Weg, so schräg sich das anhört. Du bist auf einem guten Weg. Das macht Paulus deutlich, später im Timotheusbrief auch, alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Ganz einfacher Satz. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, die ihn fürchten, ihn respektieren, die seinen Willen achten und tun, die werden leiden. Und das hat eben auch mit dem dritten Punkt oder der dritten Frage, womit wir jetzt uns beschäftigen, zu tun. Dienst du mit Bereitschaft zum Leiden? Die Verse 22 und 23 in Apostelgeschichte 20. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Paulus war ja vorrangig im Zeugendienst unterwegs und er zeugte als Apostel von dem Sterben und Auferstehen Christi. Er ist seinem Herrn begegnet auf der Straße nach Damaskus. Diesen Zeugendienst führte er gebunden im Heiligen Geist aus, sagt er. Das heißt, er lebt im Heiligen Geist. Das heißt, er vertraut der Führung des Heiligen Geistes. Er weiß nicht konkret, was ihn erwarten wird. Er sagt nur Fesseln und Bedrängnisse. Was zeigt das? Was ist das Prinzip dahinter? Er macht deutlich, dass er sich ganz in die Abhängigkeit Gottes begibt. Er sagt, ja, das wird mir geschehen. Gott weiß, was er tut. Souverän ist er, haben wir gesungen. Souverän herrscht er, genau. Das tut Gott und er herrscht auch in deinem Leben souverän, in meinem Leben souverän. Und Paulus gibt sich hin und sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Ich lasse mich führen durch den Heiligen Geist, selbst wenn mich das dort erwartet. Fesseln und Bedrängnisse. Ja? Apostelgeschichte 9, Vers 16 sagt Jesus über Paulus, dass er genau das erleben wird. Wir können das mal kurz aufschlagen. Apostelgeschichte 9, Vers 16. Hier geht es um den Jünger Hananias. Jesus spricht zu ihm, der Herr spricht zu ihm in Vers 16 über Paulus, denn ich werde ihm, also dem Paulus, zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Das bekommt Paulus gewissermaßen in den ersten Stunden nach seiner Bekehrung, als er dann den Hananias wahrscheinlich auch begegnet ist, gesagt. Er wird leiden um des Namens Christi willen. Und das gibt Paulus hier den Ältesten von Ephesus mit. Ich bin ein leidender Diener. Seid auch ihr bereit zu leiden. Bedrängnisse gehören für einen Christen dazu. Leiden gehört dazu in unserem Dienst. Nicht nur in unserem Evangeliumsdienst, sage ich mal, wo Menschen uns als Spinner abzeichnen oder sonst was. Das ist ja alles harmlos. Wenn wir an unsere Geschwister in Nordkorea denken, in China denken, in den arabischen Ländern denken, die wirklich zu leiden haben, weil sie den Namen Jesus in ihren Mund nehmen. Das ist Leiden für Christus. Ich hoffe, wir beten für diese Geschwister. Aber bei uns gehören auch Bedrängnisse dazu, wo wir innerlich vielleicht bedrängt werden, weil wir unseren Dienst ausüben, dass wir angefochten werden in unserem Dienst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist Sieger, heißt das. Und Petrus widmet zum Beispiel in seinem ersten Petrusbrief 1-2 Kapitel über dieses Thema Leiden und Leiden für Christus. 5 Kapitel hat es und er schreibt so viel darüber. Und jedem, der uns begegnet und der sagt, ein Christ leidet nicht, ein Christ geht es immer nur gut, ein Christ lebt in Wohlstand, ist eine Lüge. Das ist das sogenannte Wohlstandsevangelium, wo es Christen immer nur gut geht. Wir haben keine Garantie dafür, dass es uns immer gut geht. Wir haben nur die Garantie dafür, dass wir ankommen werden bei Christus und dass er uns durch dieses Leben durchträgt, wie auch immer das aussieht. Das heißt aber nicht, dass wir von Leiden verschont werden. Und jetzt lass uns diese Stelle aufschlagen. 2. Timotheus 3, Vers 12. Wir gehen wieder im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Finden wir heute viel zu. Das sind gewissermaßen auch die letzten Worte des Paulus. Ja, der 2. Timotheusbrief ist der letzte überlieferte Brief, den wir haben. Und da schreibt er genau das, was ich gerade schon sagte, 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Einfach. Einfach und eindeutig. Willst du gottesfürchtig leben und ihm gefallen? Dann rechne damit. Rechne mit Verfolgung. Erlebst du Bedrängnisse in deinem Leben? Das ist gut. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn einer in der Bibel, mit Ausnahme vielleicht von Hiob und unserem Herrn Jesus Christus selbst, schwierige Wege hatte, dann war das gewiss Paulus. Ich weiß nicht, ich hatte ganz viele Stellen aufgeschrieben, wie er, Apostelgeschichte 13, 14, 16, 17, 19, 22 und so weiter, immer wieder Bedrängnisse und Leiden erlebt hat. Immer und immer wieder zieht sich das durch. Und es ist ermutigend, wie er sagt, hey, ich lebe damit, weil ich mich ganz der Führung des Geistes Gottes anvertraue. Und auch wir sollen so im Geist wandeln, dass wir so dem Herrn vertrauen, dass sich das in unserem Leben widerspiegelt, dass wir ihm vertrauen. Und wenn wir den Namen Jesus in den Mund nehmen, damit rechnen müssen, dass wir damit anecken. Jesus sagt, die Welt hasst mich und darum wird sie auch euch hassen. Paulus macht deutlich, dass Christus was ist? Der Stein des Anstoßes. Die Botschaft des Kreuzes ist ihnen Torheit und den Juden ein Anstoß, ein Ärgernis. Es ärgert sie. Und was auch immer du für einen Dienst ausführst, dienst du mit der Bereitschaft zu leiden, Opfer auf dich zu nehmen. Wenn du jetzt sagst, nein, ist gar nicht so bei mir, dann hoffe ich wiederum, dass das Vorbild von Paulus uns hilft, das zu überdenken, dass wir uns vertrauensvoll in die Hände des guten Geistes geben, dass wir uns vertrauensvoll an Jesus wenden und ihn wirklich bitten. Ja, ich möchte wirklich vertrauensvoll nach vorne gehen. Hilf mir, dir zu vertrauen, dir konsequent zu folgen. Und wenn du sagst, ja, ich bin bereit, dann harre aus, sieh auf das Ende. Ja, Jakobus macht das so schön deutlich, das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Dafür erleben wir Bedrängnisse, dafür erleben wir Anfechtungen, dass wir letzten Endes vollendet, vollkommen werden, dass wir ausharren lernen. Danke Gott für deine Geschwister, die dich dabei unterstützen. Sei ihnen ein Vorbild. Und diese Frage des Leidens, des Ausharrens hat auch viel mit der richtigen Perspektive über unser Leben zu tun. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Dienst du mit der richtigen Perspektive? Eine weitere Frage muss ich eigentlich sagen an dich. Wofür lebst du? Gibt es etwas oder jemanden, wozu du sagst, ja, dafür lebe ich? Dafür opfere ich Zeit, dafür opfere ich Kraft, dafür opfere ich mein Geld. Manche leben für den Fußball, echte Liebe, nur der BVB. Manche leben für die Karriere. Manche leben für Serien, für Filme. Manche leben für den Spaß, für den großen Kick. Da würden sie alles rein investieren, was sie haben. Wofür lebst du? Wenn du jetzt sagst, ja, habe ich mir jetzt mal beantwortet, die Frage, wofür ich lebe, dann stelle ich dir die Frage, ist das, wofür du lebst, auch wert, um dafür zu sterben? Ist es wert, für den BVB zu sterben? Und ich sage nein, auf jeden Fall nicht, auch für den FC Bayern München nicht. Für Paulus war diese Frage eindeutig beantwortet. Er sagt im Philipperbrief, denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. Er lebte für Christus. Er setzte alles für Christus ein. Das war sein Dienst, wozu Christus ihn berufen hat. Und eine ähnliche Perspektive, sage ich mal, kommt auch hier in Vers 24 in Apostelgeschichte raus. Er sagt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus schaut auf seinen Dienst. Der Dienst hat für ihn diese höchste Priorität. Christus hat für ihn die höchste Priorität. Für ihn lebt er. Das zeigt sich in seinem Ziel und seiner Motivation. Er sagt, er läuft und er will das vollenden. Darum geht es ihm. Fesseln und Bedrängnisse können ihn nicht aufhalten. Sein Leben ist nicht das höchste Gut. Das hat für ihn nicht den meisten Wert, sondern Christus hat den meisten Wert. Das persönliche Lebensschicksal ist der Größe und Wichtigkeit seines Dienstes keines Wortes wert. So fasste es Werner de Boer aus der Wuppertaler Studienbibel zusammen. Das persönliche Lebensschicksal ist der Größe und Wichtigkeit dieses Dienstes gegenüber keines Wortes wert. Versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass wir unser Leben irgendwie wegwerfen sollen oder es nicht wertschätzen sollen. Es ist von Gott gegeben. Unser Leben ist wertvoll. Wir sollen uns auch nicht aus anderen Verantwortung ziehen, aus der Familie oder aus der Arbeit. Aber es geht um die Wichtigkeit. Es geht um den Fokus und das ist Christus. Das ist die richtige Perspektive, die Paulus hier deutlich macht. Ich lebe für Christus. Für ihn war es die Mission, die Gott ihm gegeben hat, die er vollenden wird. Paulus blickt auf das Ziel, vergleicht sein Leben mit einem Lauf. Das tut er ja öfters im Neuen Testament. Einfach mal noch ein paar Stellen hier hingeschrieben, wo er sagt, ja, ich laufe, ich renne für Christus. Der Dienst war Paulus nicht lästig. Er hat ihn von Christus geschenkt bekommen. Das ist Gnade, sagt er. Und sein Dienst, und Dienst ist ja immer für jemand anderen, war hauptsächlich ein Zeugendienst für das Evangelium der Gnade Gottes, wie er hier sagt. Der klare Schwerpunkt liegt auf der Gnade. Das Evangelium ist die Botschaft über Jesus Christus und der letzten Endes sein Erlösungswerk vollbracht hat. Ein Geschenk, das er uns darreicht, uns gibt, uns zur Verfügung stellt, was wir annehmen dürfen. Und wo wir voll und ganz die Gerechtigkeit Christi anerkannt bekommen. Wir als unwürdige Sünder bekommen die volle Gunst, das volle Geschenk zugerechnet. Dieser Fokus auf Christus und die Verkündigung des Evangeliums bei Paulus, was ist dein Dienst, den du tust? Welche Perspektive hast du in deinem Dienst? Für was lebst du? Christus zu gefallen und zu ehren durch das ganze Leben, durch deinen Dienst. Und dazu gehören Pflichten, Verantwortung in der Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Paulus macht deutlich den Lauf, den wir laufen, ein Lauf auch für das Evangelium, dass es um die ganze Welt geht. Ein Lauf für Christus. Und er sagt, das ist die Perspektive, Christus im Mittelpunkt des Lebens. Und es ist erstaunlich, wie Paulus diese Haltung hier deutlich macht. Welche Sicht er hat, worauf er hinzuläuft. Er hat diese Ewigkeitsperspektive, er sieht nach vorn und weiß, wohin sein Lauf führen wird. Und diese Ewigkeitsperspektive, die war so viele Jahrhunderte durch eigentlich gegeben und irgendwann, wo immer mehr der Mensch ins Zentrum, in den Fokus rückte, im Rahmen der Aufklärung, wo immer mehr das Individuum wichtig wurde, desto weniger hatte man diese Perspektive. Und desto mehr musste man Dinge auf dieser Welt suchen, die einen Wert hatten, woran man sich klammern konnte. Und das ist eigentlich bis heute nicht anders. Wir sind heute noch so gestrickt, dass wir versucht sind, Dinge auf dieser Welt zu suchen, wo wir einen Wert drin sehen. Ob es der Computer ist, der Fernseher ist, das Auto ist, unser Besitz ist. Ob es keine Ahnung, für was man wirklich leben kann, ist. Und viele dieser Dinge sind nicht verkehrt, sie helfen, sie dienen auch der Sache. Aber vieles hindert uns auch in unserem Dienst, wenn wir sie falsch gebrauchen, wenn wir sie missbrauchen. Und das raubt uns unsere Ewigkeitsperspektive, das raubt uns unseren Blick auf Christus, wenn wir uns an diese Dinge klammern, unser Vertrauen darauf setzen. Dienst du mit der richtigen Perspektive? Wenn du sagst, ja, tue ich, das ist gut. Diene weiter mit dieser Perspektive, Christus im Blick. Christus im Blick. Und wenn du sagst, nein, dann hoffe ich wiederum, dass das Vorbild des Paulus uns hilft, umzudenken. Bekenne Christus. An diesen Punkten, wo du Wert legst auf Dinge auf der Erde oder in deinem Leben, dass du diesen Egoismus oder auch vielleicht auch Stolz ihm bekennst. Und sagst, Christus, hilf mir davon wegzukommen. Hilf mir, meinen Blick auf dich zu richten. Bitte ihm, dass er alle deine Lebensbereiche durchdringt. Alle. Und wenn du sagst, ja, ich diene dir, Christus, und ich habe die Perspektive, mein Dienst soll allein dir sein. Paulus sagt, er ist Diener des Herrn. Dann möchte ich dich ermuntern. Und ich glaube, wir singen das noch. Drum aufwärts froh, den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unserem Meisters Hand. Und unser Herr geht mit. Und so hat uns Lukas in dieser Passage diese Worte des Paulus zusammengefasst. Sie gehen ja noch weiter, die er den Ältesten von Ephesus weitergab, die vor einer Gefahr standen, die Gemeinde bedrohte. Und er stellte sich als Vorbild dar und zeigte, dient auch ihr so dem Christus, damit ihr der Gemeinde dadurch dient. Christus ist der größte Diener, den Paulus selbst als Vorbild hatte. Paulus, Vorbild eines Dieners für Christus. Und für unser Leben haben wir diese vier Fragen abgeleitet. Dienst du mit ganzem Einsatz? Dienst du durch die Weitergabe des Nützlichen? Dienst du mit der Bereitschaft zum Leiden? Dienst du mit der richtigen Perspektive? Vier Fragen, die uns herausfordern sollen, worüber wir nachdenken sollen und wo wir klare Antworten finden sollten. Und ich hoffe, dass du diese gelernten Prinzipien aus dem Leben, aus der Rede des Paulus auf dich anwenden kannst und dass wir gemeinsam Gas geben können. Zu unserem Herrn Jesus Christus dienen. Sodass wir auch das am Ende sagen können, was Paulus am Ende sagt. Und ich bitte euch nochmal den 2. Timotheusbrief aufzuschlagen. Wie gesagt, letzte Worte des Paulus, die er uns so mitgibt. Das ist der letzte Brief, den wir haben von ihm. Und 2. Timotheus Kapitel 4 berichtet er kurz vor seinem Tod über das, was er rückblickend über sein Leben sagen kann. 2. Timotheus 4, die Verse 7 bis 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Er hat den guten Kampf gekämpft für Christus. Er hat den Lauf vollendet mit Christus. Er hat den Glauben bewahrt an Christus. Und ich wünsche mir, dass wir das auch am Ende unseres Lebens einmal sagen können. Diesen Lauf für Christus bin ich gelaufen. Amen.